Das ist keine einfache Aussage, liebe Schwestern und Brüder. Jedenfalls nicht in unserer Zeit, wo man gewöhnt ist, respektvoll auch mit anderen Meinungen umzugehen und nicht zu lauthals zu sagen, ich weiß, wo der Weg lang geht. Und trotzdem steht dieser Satz ausdrücklich bewusst am ersten Sonntag im neuen Jahr mit dieser Botschaft, die von Weihnachten her uns auch in Erinnerung und von Ostern auch in Erinnerung bleiben darf. Und immer wenn ich diese Worte lese, denke ich an eine Geschichte, die ich euch leider schon einigen von euch erzählt habe, aber die ist mir so wichtig. In der Werbeindustrie sagt man, man muss die Dinge 7-mal hören, dann weiß man sie auch. 7-mal, also viel Spaß. Vielleicht habt ihr noch 5-mal vor euch, wenn ich sie jetzt das 2. Mal euch nach Jahren erzähle. Und vielleicht hört ihr sie auch ganz neu oder heute zum 1. Mal. Eine Geschichte, die auf einer Farm tief im Inneren Australiens handelt. So weit abgelegen, wie diese Farm war, war sie doch recht bekannt gewesen, etwas sehr Besonderes, denn sie beherbergte eine bemerkenswerte, künstlerisch wertvolle Sammlung von Kunstwerken, Gemälden und anderen Gegenständen, die der Besitzer der Farm über viele, viele Jahre zusammengetragen hatte. Sein inzwischen erwachsen gewordener Sohn teilte seine Leidenschaft. Das ist immer eine besondere Freude für einen Vater, wenn der Sohn auch das teilen kann, was dem Vater mit Freude erfüllt. Auch er war inzwischen zum Wohlgefallen des Vaters zu einem erfahrenen Kunstsammler herangewachsen. Ein geübtes Auge zeichnete ihn aus, sein gewitzter Geschäftssinn und beide eben das nötige Kleingeld, das man dazu braucht. Aber auch die Bekanntheit und die offene Tür, sodass andere kommen konnten und auch mit sich erfreuen konnten an ihrer Freude. Und manchmal auch Bücher und Geschichten schrieben oder Artikel in Zeitungen über die tollen einzelnen Gegenstände. Die beiden waren berühmt für ihre immer weiter wachsende Sammlung. Aber, und das ist das Tragische, ihr gemeinsames Glück fand ein jähes Ende, denn Krieg brach aus, der Sohn wurde eingezogen, zum Militär gesetzt in Kampfhandlungen und schon nach wenigen Wochen kehrte er von einem gefährlichen Einsatz nicht mehr zurück. Dem Vater traf die Nachricht in Mark und Bein, hoffte so sehr, dass man sich getäuscht hätte und sein Sohn vielleicht nur in Gefangenschaft geraten wäre oder andersweitig irgendwie lebendig wieder auftauchen würde, aber umsonst. Neue Nachrichten bestätigten seinen Tod. Es hieß, er habe einen verwundeten Kameraden vom Schlachtfeld geborgen und sei dabei selbst tödlich getroffen worden. Als diesmal das Weihnachtsfest wieder heranrückte, fürchtete der Mann in seinem Gram dieses Fest. Kein Wunder. Nie wieder würden die beiden zusammen diese Zeit genießen, ihre Neuzugänge begutachten und fachsimpeln und stolz den Besuchern zeigen, vielleicht eine weihnachtliche Auswahl davon und sich an allem freuen. Am Morgen des Weihnachtstages, des ersten Feiertages, klopfte es an der Tür. Müde erhob sich der Mann, um zu öffnen. Ein Soldat stand draußen. Er hatte ein großes Paket dabei und war offensichtlich sehr, sehr verlegen. »Ich bin ein Freund Ihres Sohnes«, stellte er sich vor. »Ich war zuletzt mit ihm zusammen, denn er hat mich aus der Schlacht geholt, als ich verwundet wurde. Und mir hat er dadurch das Leben gerettet. Seines aber eben leider nicht.« Ich stehe in seiner Schuld. Darf ich hereinkommen? Nur für ein paar Minuten. Es ist mir wichtig. Ich habe was für Sie, was Sie interessieren dürfte. Der alte Mann, was sollte er machen? Er bat ihn herein, verwundert, überrascht. Sie saßen bald am Kamin und tranken Tee miteinander und der Besucher erzählte. Er wüsste ja von dem großen Kunstverstand der Familie und kenne sich auch ein bisschen aus. Er würde auch gern malen. Nichts berühmt geworden ist, nichts, worüber man spricht. Aber er und sein Freund, sie hätten sich beide sehr, sehr gut verstanden. Und so habe er, aber schauen Sie lieber selbst, sagte er und wickelte sein Paket aus. Da traute der Vater seinen Augen nicht, denn auf dem Bild, was der Soldat mitgebracht hatte, war das Antlitz seines Sohnes. Keine große Kunsttechnik, gewiss, aber doch ziemlich gut getroffen. Lebensecht, bis in die Einzelheiten hinein. Ja, das war er, sein Sohn. Und der Besucher sagte, ja, das habe ich gemalt und das möchte ich Ihnen schenken. Das war natürlich ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Er war tief gerührt. Und dieses Bild hatte sofort seinen festen Platz in seinem Herzen. Kostbar war es für ihn. Das Letzte, was seinen Sohn nochmal im Leben zeigte. Er sollte unbedingt den Ehrenplatz auf dem Kamin bekommen, das wusste er sogleich. Auch wenn er dafür sehr wertvolle andere Gemälde abhängen und ins Depot schaffen würde. Gleich nachdem der Besucher gegangen war, machte sich der Mann daran, die Wand dafür umzugestalten. Und fortan saß er hier nun oft in der Betrachtung seines Sohnes, seines Gesichtes versunken. Mit der Zeit trafen noch mehr Nachrichten über die letzten Wochen seines Kindes ein. Er hatte nicht nur den unbekannten Maler, sondern vorher schon auch andere Leute gerettet. Der Mut und die Hilfsbereitschaft wurden von verschiedenster Seite immer wieder bestätigt. Bei aller Trauer, das erfüllte den Alten auch ein bisschen mit Stolz, auch wenn es ihn nicht zurückbrachte. Er schaute dann wieder das Gesicht seines Sohnes an und nickte ihm anerkennend zu und merkte, das gab ihm selbst ein bisschen Frieden. Und ich muss euch sagen, er liebte dieses Gemälde mehr als alle anderen in seiner Sammlung. Und den Nachbarn erzählte er immer wieder, das Porträt wäre das schönste und wertvollste Geschenk seines ganzen Lebens geworden. Ein bisschen lächelten sie darüber. Der alte Mann sollte nicht mehr so lange leben, auch er nicht. Im darauffolgenden Frühjahr erkrankte er schwer und starb. Und in der Kunstwelt versetzte die Aufregung alle in Aufregung, die Nachricht alle in Aufregung, denn sicherlich würden nun die vielen wertvollen Gemälde und Exponate unter den Hammer kommen und jetzt käme die Gelegenheit, auch manchen Schatz an Land zu ziehen. Ausgesprochene Raritäten waren dabei. Aber zu aller Verwunderung mussten sie sich alle auf die Versteigerung gedulden, denn der Alte hatte in seinem Testament ausgerechnet den nächsten Weihnachtstag für die Auktion festgelegt. Den Tag, an dem er das Bild seines Sohnes erhalten hatte. Aber das interessierte die wenigsten, die dann, als es endlich soweit war, wieder Weihnachten war und schon lange darüber geschrieben und spekuliert hatten, was nun möglich wäre, aus aller Welt angereist waren, um mitzubieten. Aber als es losging mit der Versteigerung, war eine große Überraschung unter allen. Das erste Gemälde, das unter den Hammer kam, war für sie absolut wertlos. Es war bisher in keiner einzigen Museumsliste geführt, in keinem Kunstführer erwähnt. Es zeigte nur, ja eben, seinen verstorbenen Sohn. Wer steigt ein? Fragte der Auktionsleiter, aber alle schwiegen. Keiner wollte dieses Bild haben. Der Leiter nannte dann selbst einen Preis. Wer eröffnet mit $100? Niemand meldete sich. Aber der Auktionsmensch gab nicht auf. Und weil er nicht aufgab, erhob sich Murren, Unmutsäußerungen. Tun Sie doch diesen Quatsch weg, fangen Sie mit was Richtigem an, rief jemand. Beifall brandete auf. Aber der Leiter blieb standhaft. Erst dieses Bild für den Anfang. Da meldete sich zaghaft und eingeschüchtert von den lautstarken, reich betuchten Händlern aus den hinteren Reihen ein Arbeiter von der Farm des Alten. Und er sagte, ich habe nicht $100, aber ich kannte den Sohn meines Herrn und ich konnte ihn gut leiden. Er war ein feiner Mensch, wie alle bezeugen können, die hier gearbeitet haben. Ich möchte mich gern seiner erinnern. Wenn Sie mit dem, was ich beitragen kann, zufrieden sind, dann nehme ich das Gemälde gern an. Der Auktionsleiter nickte, auch alle anderen, denn sie wollten, dass es nun vorwärts geht. Dann schaute er in die Runde. Gibt es noch weitere Bieter? Aber wieder schwieg die Versammlung. Nach endlosen Minuten, in denen er merklich zögerte, hieß es dann, na dann, zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Und der Hammer war gefallen. Damit ist die Auktion beendet und schloss seine Unterlagen. Ungläubiges Erstaunen. Was war denn das? Beendet? Wir haben doch noch gar nicht angefangen, riefen die Leute und sprangen von ihren Sitzen auf. Tut mir leid, schüttelte der Auktionsleiter den Kopf. Meine Aufgabe ist hier getan, so ist der Wille des Verstorbenen. Das ist unmöglich, stand die Empörung im Raum. Wir haben doch nicht die weite Reise in dieses entlegene Kaff gemacht wegen so eines wertlosen Bildnisses. Hier geht's doch um Millionenwerte. Wo bleiben die? Wir fordern eine vernünftige Erklärung. Die können Sie haben, lautete die Erwiderung. Der Verstorbene hat festgelegt, bei der Auktion das Porträt seines Sohnes zu versteigern. Das war sein Wille, der Wille des Vaters. Denn in seinem Testament steht ausdrücklich, wer auch immer den Sohn nimmt, bekommt alles andere dazu. Genau dasselbe schreibt Johannes in seinem Brief. Wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Das ist gewiss ein anstößiger Satz, über den man sich von Herzen ärgern kann. Und viele Menschen tun das. Und auch ich als sehr diplomatischer und nicht sehr streitlustiger Mensch möchte gern Johannes beiseite nehmen und sagen, lieber Bruder, kann man das heute nicht ein bisschen vorsichtiger sagen? Nicht so provokativ, so ausschließlich. Aber ich sehe schon vor mir, wie der alt gewordene Mann energisch mit dem Kopf schüttelt und sagt, ich weiß, wovon ich rede. Und jetzt lese ich noch einmal, was ich schon die letzten Gottesdienste immer wieder gelesen habe. Es lohnt sich schon, das auswendig zu können. So schreibt nämlich Johannes in seinem Brief eben auch, was von allem Anfang da war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt. Und er meint Jesus, davon reden wir. Manche sagen, wer den Brief geschrieben hat, ist der altgewordene Jünger Johannes selbst. Andere sagen, nein, das war ein bekannter, altgewordener, eben Ältester der frühen Gemeinden in Kleinasien, der diesen und die anderen beiden erhalten gebliebenen Briefe an seine Geschwister, seine christlichen Geschwister schreibt. Alt muss er jedenfalls gewesen sein, denn er zeigt keine brillant beeindruckenden Geistesblitze mehr, mit denen er anderen beeindrucken will. Er wiederholt in immer neuen Worten leidenschaftlich, was ihm als Vermächtnis seines Lebens als Nachfolger Christi für die anderen zu sagen nun noch wichtig geblieben ist. Und ein bisschen komme ich mir vor wie der alte Johannes, obwohl ich noch nicht so alt bin wie er sicherlich. Denn ich habe mich gefragt, was kann ich am Anfang des neuen Jahres als Allerwichtigstes euch mit auf den Weg in dieses neue Jahr geben? Mir fällt ehrlich gesagt nichts anderes ein als genau das, was auch Johannes schreibt. Denn seine Botschaft könnten wir so zusammenfassen. Seid treu, komme, was wolle, in eurem Glauben an Jesus, in eurem Vertrauen zu ihm. Liebt ihn von Herzen. Und wenn euch das immer noch schwer fällt, dann nehmt euch die Zeit, euch wirklich mit ihm vertraut zu machen. Denn dadurch fängt man an zu lieben. Und sagt Johannes genauso, liebt auch einander in dem Maß, wie ihr ihn lieben lernt. Denn, so schreibt Johannes, Gott ist Liebe. Und es lohnt sich, den ganzen Brief mal zu lesen, den ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe und die haben wir, so betont er ausdrücklich, anschaulich in Jesus erfahren. Wer Gott nahe sein will, das ist seine Botschaft, der muss sich dadurch deswegen an Jesus halten. Wer Zukunft bei Gott haben will, ewiges Leben, muss sich an ihn halten. So hat es Gott gefallen, so hat er es verfügt. Er misst dem, den wir seinen Sohn nennen, so viel Bedeutung bei, dass wir nicht an ihm vorbei können. Er schaut in Liebe auf ihn, immer wieder bis heute und stellt ihn uns vor Augen, auch immer wieder bis heute. Er lädt uns ein, ihn anzuschauen, uns ihm auszusetzen, ihn uns gefallen zu lassen. Auch das, was er für uns in seinem Leben tat, seine Worte, seine Taten, sein ungewöhnlicher Weg für uns ans Kreuz, der uns rettet, seiner Auferstehung in ein neues Leben hinein. Gott sei Dank geht diese Geschichte eben anders aus als die von dem Farmer und seinem Sohn, obwohl auch Leben und Tod da vorkommen in der Geschichte um Jesus, gerade dort. Seine Auferstehung in ein neues Leben, an dem die Seinen Anteil bekommen sollen. So ist es Gottes Wille, ewiges Leben, wie Johannes schreibt. Und was das bedeutet, loten wir in unserem Dasein jetzt hier nie aus. Es ist eben wieder in der Geschichte von dem alten Farmer, der seinen Sohn liebt und verehrt und sich von Herzen wünscht, dass die seinen Nachlass, sein Erbe, einmal bekommen. Und Johannes weiß auch von diesem Erbe zu berichten, die seinen Nachlass, sein Erbe einmal bekommen, nicht nur seinen Reichtum, seine Herrlichkeit erben möchten, sondern in allem sein Herz. Sein Herz. Und ich denke oft, wir wollen auch viel von Gott. Jeder von uns. Segen, sagen wir einander zu fürs neue Jahr. Gesundheit, das ist das Wichtigste, sagen viele Leute. Oder Erfolg, viel Erfolg. Oder geradlinige Wege ohne viel Mühe, dass es gelingt, was wir uns vornehmen, dass es nicht so viel Widerstände und Niederlagen oder schwierige Etappen gibt. Schutz wird sehr viel gewünscht. Das ist auch gut, zu Gott zu kommen und zu sagen, ich brauche das alles. Ich weiß nicht, wie die Zukunft sich gestalten wird. Ich bin ein bisschen unsicher, wenn es eine neue Etappe wieder beginnt, obwohl ja der Tag gleich ist. Gell? Aber so eine Zäsur macht uns wieder deutlich, wie sehr wir von der Zeit und wie sie gefüllt ist, auch abhängig sind. Wir sehnen uns an solchen Schwellen nach Vergewisserung, nach Mut, nach ein bisschen, nicht Zauber im Sinne von, naja, aber ja, Gott, gib aber das eine dazu. Wir wissen ja, dass wir es allein nicht hinkriegen. Ja, wir wollen viel von Gott und er ist ja bereit, auch manches zu geben davon. Aber eines will er uns ganz besonders uns in die Hände legen. Ob wir das überhaupt wollen? Was will er uns ganz besonders, weil für ihn so unendlich kostbar in die Hände legen? Zu Weihnachten haben wir das gefeiert, seinen Sohn. Ich weiß nicht, ob wir das jemals unser Leben lang begreifen, dass das die eigentliche Gabe ist. Das schönste und beste und tiefste und gelingendste Geschenk, was er uns machen konnte. Was will er für uns dafür? Respekt. Respekt vor seinem Sohn und seinem ungewöhnlichen Leben, seinen Gang diese Welt hinein, durch diese Menschheit hindurch, seine Präsenz auch heute noch, Aufmerksamkeit für ihn, offene Sinne. Denn nur in der Beschäftigung mit ihm kann es passieren, dass wir zunehmend von ihm fasziniert sind, ihn liebgewinnen, ihm dankbar werden und ihm mehr und mehr aus Vertrauen und Überzeugung gehorsam folgen, weil er unser Herz gewonnen hat. Für die Gemeinden in Korea, Sang-un ist gerade auf dem Weg nach Paris, gönnen wir den schönen Urlaub. Ist das Allerwichtigste immer am Anfang des neuen Jahres, die Gemeinden zu ermutigen, sich gegenseitig zu ermutigen, liest die Bibel. Und zwar alles, in einem Jahr, jedes Jahr neu. Also es gibt Leute, die haben 70 Mal die Bibel gelesen. Wie viel Mal hast du die gelesen? Warum tun sie das? Ich habe natürlich gefragt, behält man so viel? Aber den Christen in Korea ist wichtig, dass man dadurch das Bild des Sohnes Gottes beschrieben bekommt. In allen Einzelheiten, auch in den Details, die wir gar nicht sonst zur Kenntnis nehmen. Nicht nur das, was wir als Predigttexte einander aussuchen und bereiten. Das sind immer nur bestimmte Züge, die wir da mit Vorliebe dann wählen. Nein, das ganze Bild, das Gott von diesem einen zeichnet. Sozusagen das ganze Gemälde. Nicht immer gefallen uns zunächst alle Züge. Aber je mehr und vertrauter wir mit diesem Bild Jesu auf dieser Erde werden, in dem Gott sich selbst gezeichnet hat in seinem Herzen, so mehr werden wir es lieb gewinnen. Und das muss man ja an sich ranlassen. Die Bibel ist das Gemälde, das den Sohn uns lebendig macht. Ich beneide diese Gemeinden, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch ist und stressig. Ihr müsst jeden Tag 3 Kapitel lesen, dann käme man durch. Ich habe einen Freund, der das jedes Jahr neu macht, in verschiedenen Übersetzungen. Und ich merke, wie er darüber gereift ist. Vielleicht nehme ich mir dieses Jahr auch wieder neu vor. Offenheit, Vertrautheit, wagen und suchen. Und ihm dankbar werden und ihm mehr und mehr aus Vertrauen und Überzeugung gehorsam folgen, weil er unser Herz zunehmend gewonnen hat. Gott sagt, ich garantiere für das Gelingen und den guten Ausgang deines Lebens, nicht du. Du kannst das gar nicht. Du bist nur ein Geschöpf von mir, ein Mensch. Du brauchst mich, um ans Ziel zu kommen. Du brauchst Jesus als gute Anleitung und Fundament und Zielhafen deines Lebens. In ihm gewinnst du am Ende alles. Deswegen schreibt Johannes, Gott hat uns ewiges Leben gegeben und wir erhalten dieses Leben durch seinen Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Das ist Trost für die, denen diese Welt Unsägliches zumutet, auch heute unter uns. Es gibt dennoch in ihm ein Gelingen des Lebens, so blöd es auch das ganze Leben hindurch verläuft. Es ist eine starke Herausforderung für die, die ohne Rücksicht auf andere sich selbst nur groß herausbringen, sich selbst verwirklichen wollen. Es sagt im Grunde, du wirst daran scheitern, an dieser Aufgabe. Das ist nicht Menschenmöglichkeit. Und es ist eine tolle Ermutigung für alle, die im Dienst für andere oder für Gott und erst recht für diesen einen besonderen Menschen, Jesus, den wir Gottes Sohn nennen, Opfer bringen. So wie es Jesus getan hat. Halte dich an ihm fest. Das ist die wichtigste Botschaft am Anfang des neuen Jahres. Halte ihn hoch durch alles hindurch. Du wirst am Ende alles mit ihm gewinnen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.